Gebetslied, das steht auch in diesem Buch, Nummer 329. In diesem Lied kommt die Bitte, dass Gott uns sein Wort schenkt und dass Gott uns Lehrer schenkt. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass er uns für diese Woche Pfarrer Dr. Hartmut Schmid geschenkt hat. Und wir wollen dieses Lied auch jetzt am letzten Tag des Kurses nochmal singen. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Auch gerade diese Strophe 6, lass jede hoch und niedere Schule die Werkstatt deines guten Geistes sein. Lass Lehrer viel und Beter sein, die für die ganze Kirche flehen und schreien. Wir beten das auch heute, dass Jesus uns lehrt und uns zeigt, was er uns vor die Füße legt. Herzlich willkommen zu diesem letzten Studientag hier im Bibelkurs Eidlingen 2016. Und wir singen das Lied 329. Es ist auch ein Wunschlied von Bruder Harald Völsch. Er ist leider krank geworden, kann heute nicht kommen, aber er hätte es sich gewünscht. Und ihm ist besonders auch die Strophe über Israel sehr wichtig. Wecke auch Israel bald auf. Und er lässt sagen, seine Schriften liegen aus und er empfiehlt sie uns herzlich und man kann sie kostenlos mitnehmen. Nummer 329. Die Strophen 1, 3, 4 und 5 heute. 1, 3, 4 und 5.
Ja, seien Sie auch von mir herzlich gegrüßt an diesem Morgen. Schön. Wir haben 5 Tage gebraucht, bis wir die zivilisierte Form eines mitteleuropäischen Unterrichts erreicht haben, aber immerhin, 5 Tage ist doch besser wie 3 Jahre. Ja. Ja, wenn wir heute die Bücher Esra, Nehemia und Esther besprechen, dann kommen, stoßen wir auf so etwas wie erste Zeugen. Natürlich jetzt Zeugen in der Geschichte des Alten Testaments. Aber das gilt ja für die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk und auch mit seiner Gemeinde, dass es immer wieder solcher Menschen braucht, die den Mut haben, aufzustehen und vorneweg zu gehen und dann auch Zeichen zu setzen und die anderen mitzunehmen. So auch sehr passend dieses Lied und das in diesem Lied, es heißt, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, das ist natürlich eine zutiefst alttestamentliche Sprache und erinnert natürlich sehr an den Mauerbau zur Zeit Nehemias und was da damit zusammenhängt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich Menschen erlebt habe, die auf der Mauer standen als treue Wächter. Aber diese Übertragung aus dem alttestamentlichen, aus den alttestamentlichen Büchern. Bevor wir da hineingehen in die Bücher Esra, Nehemia und Esther, möchte ich mit uns noch ein Gebet sprechen. Wir danken dir, guter Vater im Himmel, dass du immer wieder Menschen erweckt hast, die als treue Zeugen sich gezeigt haben und die dich bekannt haben und die es furchtlos getan haben und die so Vorbild geworden sind für uns und für viele andere. Und da schenkst du immer wieder, auch in unserer Zeit, solche treuen Zeugen, die sich für dich und dein Wort einsetzen und deiner Gemeinde Hilfe geben auf ihrem Weg. Die Bücher Esra, Nehemia und Esther, die Texte kommen demnächst. Ich möchte erstens etwas sagen zur Bedeutung und Stellung dieser 3 Bücher im Kanon. Also wieder die Frage nach der biblischen An- und Einordnung. Wir haben besprochen in dieser Woche zwei Propheten aus exilischer Zeit und drei Propheten aus nachexilischer Zeit. Und mit den Büchern Esra, Nehemia und Esther haben wir drei Bücher ebenfalls aus nachexilischer Zeit, die man als Geschichtsbücher bezeichnen könnte. Ich sage bewusst könnte, weil der Begriff der Geschichtsbücher ist kein Begriff, der auf die biblische Tradition zurückgeht, aber natürlich trotzdem zutreffend. Wir haben im Alten Testament zwei geschichtlich orientierte Blöcke. Also an der Geschichte orientierte Darstellung. Ich sage das jetzt am Anfang sehr kurz, wenn wir am Ende des heutigen Tages noch eine Viertelstunde Zeit haben, dann werde ich das noch vertiefen. Also nur wenn. Man sollte nie zu viel versprechen. Wir haben zwei große geschichtlich orientierte Blöcke im Alten Testament. Am Anfang des Alten Testaments die Bücher 1. Mose bis 2. Könige. 1. Mose bis 2. Könige erweckt den Eindruck und ist es auch einer durchgehenden Geschichtsdarstellung, und zwar von der Schöpfung ab. Und wir haben eine zweite Darstellung in der hebräischen Bibel am Ende des Kanons, in der Chronik. 1. und 2. Chronikbuch. Beide Darstellungen enden in etwa mit derselben, im selben Zeitraum. Die Darstellung 1. Mose bis 2. Könige endet etwa im Jahr 560 vor Christus im Exil mit der Schilderung der Begnadigung Joachims. Und das Chronikbuch 2. Chronik am Ende endet mit der Erwähnung des Kyros-Edikts im Jahr 539 vor Christus. Beide Darstellungen, 1. Mose bis 2. Könige und 1. und 2. Chronik, erwecken auf weite Strecken den Eindruck einer lückenlosen Geschichtsschreibung. Dieser Eindruck einer lückenlosen Geschichtsschreibung wird durch zwei Dinge beeinflusst. Das erste sind Texte, die weithin nicht zu den Lieblingstexten der allermeisten Bibelleser gehören, nämlich sogenannte Geschlechtsregister. Nicht? Die sind auch vom Stil her relativ langweilig. Nicht der Abraham zeugte den X im Jahr sowieso und starb und der X zeugte den Y im Jahr sowieso und starb und so geht es dann ein Kapitel weit. Sehr interessant, nicht? Nehme ich an, Sie betrachten das regelmäßig, so einmal im Monat. Trotzdem erwecken die Geschlechtsregister eine lückenlose Darstellung, denn Vater, Sohn, Enkel, Urenkel, das ist eine geschlossene geschichtliche Darstellung. Auch wenn über die Einzelnen fast nichts berichtet wird. Also die Geschlechtsregister der Urgeschichte, 1. Mose 5 und 1. Mose 11, da wird nur von ganz wenigen Personen dann noch ein Satz berichtet. Und ansonsten nur Zeugung, Geburt, Tod. Also das ist die eine Form geschichtlicher Darstellung, die den Eindruck einer Lückenlosigkeit hinterlässt. Die zweite Darstellungsweise haben wir in den Königebüchern, Samuel König, Chronik mit der Darstellung der Könige. Es wird jeder König dargestellt, es wird geschildert, der Beginn seiner Regierungszeit, das Ende seiner Regierungszeit. Gibt wieder eine lückenlose Darstellung. Nicht? Ein König folgt dem anderen. Gleichwohl ist die Darstellung wiederum der einzelnen Könige sehr unterschiedlich. Also das sind zwei Darstellungsformen, die den Eindruck erwecken einer geschlossenen geschichtlichen Darstellung. 1. Mose bis 2. Könige und 1. und 2. Chronik. Diese geschlossene geschichtliche Darstellung endet im Jahr 539 mit dem Chronikbuch. Ab 539 haben wir nicht mehr diese geschlossene Darstellung, sondern wir haben nur noch Auswahldarstellungen, und das sind jetzt bei den Geschichtsbüchern die Bücher Esra, Nehemia und Esther. Bevor ich dazu etwas mehr sage, möchte ich noch kurz noch einmal zurück zu der Darstellung in den beiden Geschichtswerken, 1. Mose bis 2. Könige und Chronik. Natürlich gibt es in der Darstellung Schwerpunkte. Die Geschichte wird nicht gleichmäßig überliefert. So sind zum Beispiel dem König David zwei biblische Bücher gewidmet. Mitte 1. Samuel, Samuel, 2. Samuel, Anfang 1. Könige und der zweite Teil des 1. Chronikbuches. Während zum Beispiel der durchaus positiv bewertete König Josia mit zwei Kapiteln wegkommt. Große Unterschiede in der Darstellung. Es gibt Zeitepochen, die werden sehr ausführlich dargestellt, andere Epochen werden sehr knapp dargestellt. Also die biblische Überlieferung setzt hier Schwerpunkte. Am ausführlichsten geschildert wird in den Geschichtsbüchern die Zeit Moses, vier biblische Bücher, 2. Mose bis 5. Mose und die Zeit Davids. Aber David schon etwas knapper wie Mose. Und alle anderen Epochen sind nicht so ausführlich dargestellt. Also, wir haben in den Geschichtswerken 1. Mose bis 2. Könige und in den Chronikbüchern eine durchgängige Schilderung der Geschichte, aber doch mit der Setzung von Schwerpunkten. Ob es auch Epochen gibt, wo lückenhaft berichtet wird, das ist anzunehmen beim Richterbuch. Das Richterbuch hat nicht diese durchgängige Schilderung wie 1. bis 5. Mose und wie Samuel, Königbuch und die Chronikbücher. Das Richterbuch dürfte nicht lückenlos berichten. Wie gesagt, diese lückenlose Darstellung bricht mit dem Exil ab und wir haben nur noch punktuelle Berichte in den Büchern Esra, Nehemia und Esther. Zur Stellung im Kanon. Ich setze jetzt, bitte, bis 539 Chronikbuch. Könige bis etwa 560, Begnadigung Joachins und Chronik bis 539. Aber die Lückenlosigkeit kommt natürlich nicht dadurch zustande, dass alles aufgeschrieben wurde, was geschehen ist. Dann könnten wir die Bibel nicht tragen. Sondern sie kommt zustande durch solche Darstellungsformen wie Geschlechtsregister, die eine Lückenlosigkeit, den Eindruck der Lückenlosigkeit erwecken. Ich sage das etwas zurückhaltend, weil es auch Überlegungen gibt, ob die so ganz lückenlos überhaupt sind. Und durch die Darstellung der Könige. Aber dann haben wir Könige, von denen wird ein, zwei Ereignisse geschildert und das war's dann. Nicht? Also wir haben keine lückenlose Darstellung. Ich habe es ja mal gesagt, das Wesen der Geschichtsschreibung. Geschichtsschreibung ist immer schon Interpretation, allein durch die Auswahl der Stoffe. Nicht, es ist eine biblische Interpretation von Geschichte, wenn dem König David zwei Bücher gewidmet sind. Da wird ja schon signalisiert, der Bursche ist nicht ganz unwichtig. Sein Sohn Salomo hat nur noch 11 Kapitel, 1. Könige 1 bis 11. Und dann gibt es Könige, da erfahren wir ganz wenig. Ja, warum wird Elia und Elisa so ausführlich dargestellt? Nicht? Und andere Propheten wie Ahia von Silo zum Beispiel, der wird zweimal erwähnt. Nicht? Der kommt zweimal vor, das war's dann. Und von den zwei Berichten können wir nein, überhaupt nichts sagen über sein ganzes Leben. Nicht? Und Elia und Elisa sind ab 1. Könige 17 bis 2. Könige 13. Ja, warum? Warum Samuel so ausführlich und nicht Gad? Die Auswahl der Stoffe ist schon Interpretation. Es gibt keine Geschichtsdarstellung, die nur die sogenannten Bruta Facta darstellt, also nur die Ereignisse. Ich weiß nicht, ob Sie das auch hatten an der Schule, das dünne blaue Heftle mit so Geschichtsdaten gesammelt, zum Lernen fürs Abi. Nicht, das sind die Bruta Facta. Also die nackten Zahlen. Aber schon wieder die Auswahl, was man hineinnimmt, ist Interpretation.
Das Buch der Richter, welche Zeit umfasst es oder in welcher Kategorie gehört es zu?
Ja, das Buch der Richter reicht bis zur Entstehung des Königtums. Das Königtum beginnt mit dem König Saul einige Jahre, Jahrzehnte vor 1000. Und knüpft an die Landnahme. Die Landnahme ist in der Datierung sehr umstritten. Es gibt zwei Datierungen für die Landnahme, entweder früh um 1400 oder später um 1200. Ich gehe von der Frühdatierung der Landnahme aus, etwa 1400 vor Christus. Und dann beschreibt das Richterbuch den Zeitraum etwa von 1400 bis 1000. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ein Buch und 4 Jahrhunderte. Nicht? Das ist überhaupt nicht flächendeckend. Während das Buch Josua ist eine Generation, die Bücher 2. Mose bis 5. Mose sind eine Generation. Dann kommt das Buch, also Jörg, jetzt hast du mich natürlich ein bisschen gereizt. Nicht? Stellen Sie sich vor, die Urgeschichte beschreibt Jahrtausende und sind nur 11 Kapitel. Dann kommt die Vätergeschichte, das sind 4 Generationen und sind 39 Kapitel. Und dann kommt die Mose-Geschichte, ist eine Generation und sind 4 Bücher. Also das ist wie wenn ein Flugzeug landet, das wird immer langsamer. Nicht? Das ist ein retardierendes Moment in der Darstellung. Dann kommt Buch Josua, eine Generation, dann kommt das Richterbuch, ein Buch, 4 Jahrhunderte. Dann kommt das Samuel-Buch, wieder die Zeit einer bis zwei Generationen. 1. und 2. Samuel, Saul, David. Wieder retardierend. Und dann kommen die restlichen Königebücher, 4 Jahrhunderte. Meinen Sie was? Das ist wie bei der Formel 1. Langsam, schnell, langsam, schnell, langsam, schnell. Ja? Und das ist mit Interpretation. Warum ist die Mosezeit so ausführlich? Warum ist die Davidszeit so ausführlich? Warum sind die anderen Epochen so kurz? So, inzwischen haben Sie den Text, glaube ich, ja? Wir sind bei erstens, zweiter Abschnitt. Das, was ich gerade ausgeführt habe, ist der erste Abschnitt, jetzt der zweite Abschnitt. Im Septuaginta-Kanon, ich sage noch einmal für die, die nicht jeden Tag da waren, wir haben es am Dienstag besprochen, am Anfang bei Daniel. Im Septuaginta-Kanon, LXX steht für Septuaginta, 70. Der griechische Kanon des Alten Testaments, der unseren deutschen Bibelausgaben zugrunde liegt. Im Septuaginta-Kanon stehen Esra, Nehemia und Esther in der Sammlung der Geschichtsbücher nach der Chronik. Ja? König, Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Das ist eine geschichtliche Anordnung. Ich sage es noch einmal, die Septuaginta hat die Geschichtsbücher zusammengezogen. Und 1. Mose bis 2. Könige, dann die Chronik angefügt. Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Wenn Sie Chronik lesen und dann Esra und Nehemia, gibt es wirklich im geschichtlichen Ablauf einen Sinn? Das 2. Chronikbuch endet mit dem Kyros-Edikt und Esra beginnt mit dem Kyros-Edikt. In Esra 1 wird das Kyros-Edikt zitiert. Und Nehemia ist später. Kyros-Edikt ist 539 und Nehemia ist Mitte 5. Jahrhundert, also um 450. Also das ist geschichtlich sinnvoll. Allerdings ist die Esther nicht geschichtlich sinnvoll, denn die Esther springt wieder 20 Jahre zurück von Nehemia. Das sage ich nachher noch einmal. So, das ist die Anordnung im Septuaginta-Kanon, unsere Bibeln. Im hebräischen Kanon, ich habe ihn immer mit der hebräischen Abkürzung Tanach, also ist kein alttestamentlicher Begriff, sondern ein Kunstbegriff, Torah, Neviim, Ketuvim. Im hebräischen Kanon als Tanach bezeichnet stehen diese Bücher alle im 3. Kanonteil der Schriften. Das Buch Esther gehört zu den sogenannten 5 Rollen, Mögilot. Die 5 Rollen haben 5 kleine Büchlein, Hohelied, Rut, Klagelieder, Prediger und Esther. Das sind Bücher, die an bestimmten Festen verlesen werden. Das Buch Esther am Purimfest. Denn das Purimfest wird am Ende des Esterbuches beschrieben. Ja? Also diese 5, oder zum Beispiel die Klagelieder am Gedenktag der Zerstörung des Tempels. Das war vor wenigen Tagen. Vor wenigen Tagen war im Judentum der Gedenktag zur Zerstörung des Tempels. Und da werden die Klagelieder gelesen. Esra und Nehemia stehen vor der Chronik. Also die letzten Bücher im hebräischen Kanon Tanach sind Esra, Nehemia, Chronik. Also der hebräische Kanon hat keinen geschichtlichen Ablauf. Nicht der ist mit Nehemia bei der Zeit des Tempelbaus etwa 450 vor Christus und dann springt es zurück zur Chronik. Und wo beginnt das Chronikbuch? Das Chronikbuch beginnt mit Schweigen. Das Chronikbuch beginnt mit Adam. Wer beginnt noch mit Adam? 1. Mose. Esra, Nehemia, Nehemia sind wir 450. 1. Chronik, Adam. Springt die Darstellung zurück. Also wenn wir noch eine Viertelstunde Zeit haben, dann dazu noch ein bisschen mehr. Dann machen wir noch ein bisschen Kanontheologie. Irgendwann muss ich ja mein Hobby treiben. Die beiden Bücher Esra und Nehemia waren ursprünglich, wie viele Bücher in der jüdischen Zählung, ein Buch. Die Aufsplittung dieser Bücher geschieht im Judentum erst im Mittelalter. Die Aufsplittung geschieht ebenfalls durch die Septuaginta früher. Wiederum in unseren Bibeln schon früh übernommen. Also über Septuaginta, Vulgata, lateinische Bibel, kam das auch in die deutschen Bibeln, diese Aufsplittung der Bücher im Judentum sehr spät, erst im Mittelalter. Chronik ein Buch, Könige ein Buch, Samuel ein Buch, Esra, Nehemia ein Buch, 12 kleine Propheten ein Buch. Und deshalb haben wir zur Zeit Jesu in den Aufzählungen der biblischen Bücher bei Philo von Alexandrien zum Beispiel, die haben nur 22 Bücher im Alten Testament gezählt, zur Zeit Jesu. Das Buch Esther war im Blick auf seine Kanonizität sehr umstritten. Also die Frage, gehört das Buch Esther zum biblischen Kanon? Die Bücher, die zum biblischen Kanon gehören, sind ja besondere Bücher. Es sind die Bücher für Lehre und Leben einer Religionsgemeinschaft, sowohl des Judentums als auch des Christentums. Und das Buch Esther war sehr umstritten. Übrigens sage ich auch einige andere Bücher, zum Beispiel das Buch Hohelied. Kann man den Liebeslieder in die Heilige Schrift nehmen? Und da gab es natürlich für manche auch einen gewissen Trick. Man hat sie symbolisch gedeutet auf das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Dann kann man auch Liebeslieder ertragen in der Heiligen Schrift. Buch Esther war übrigens auch im Neuen Testament, haben wir eine Reihe. Die allermeisten neutestamentlichen Schriften waren Mitte des 2. Jahrhunderts anerkannt. Und bei einigen Schriften des Neuen Testaments ging es bis etwa 400. Unser neutestamentlicher Kanon, wie wir ihn heute haben, ist seit etwa 400 allgemein anerkannt in der Kirche. Und umstritten war zum Beispiel das Buch der Offenbarung. War sehr umstritten. So, aber das ist ja Neues Testament. Das Buch Esther im Blick auf die Kanonizität schwankt zwischen starker Kritik und hoher Achtung. Es gibt jüdische Traditionen, da ist das Buch Esther fast so wichtig wie die 5 Bücher Mose. Und das will was heißen. Denn das Judentum hat im Kanonverständnis eine klare Abstufung. An oberster Stelle stehen die 5 Bücher Mose. Dann kommen die Propheten und dann die Schriften. Und die Esther wird in manchen jüdischen Traditionen sehr hoch geachtet und ist durch die Lesung am Purimfest auch weit verbreitet inzwischen. So viel grundsätzlich zu den 3 Büchern und zu deren Stellung im Kanon und ihrer Bedeutung. Zweitens, ich wende mich jetzt den Büchern Esra und Nehemia in einem zu und dann dem Buch Esther. Buch Esra und Nehemia in einem, weil es teilweise dieselbe Zeit beschreibt. Erstens und zweitens, weil es ursprünglich ein Buch war. Und jetzt bei Esra und Nehemia die bekannte Gliederung: erstens die Personen, zweitens die Bücher, drittens die Botschaft. Zu den Personen: Esra war Priester. Unter dem persischen König Artaxerxes. Er regierte 465 bis 425 vor Christus. Zog er mit einer Gruppe von Judäern nach Jerusalem. Esra war die führende Person für den geistlichen Aufbau des nachexilischen Juda und Jerusalem im 5. Jahrhundert. Vor allem wird Esra als Schriftgelehrter dargestellt, also Priester und Schriftgelehrter. Ich habe hier notiert Esra 7, Vers 11. Und da lesen wir: und dies ist die Abschrift des Schreibers, das der König Artahasta Esra gab, dem Priester und Schriftgelehrten. Stören Sie sich nicht an den unterschiedlichen Namen der Könige, das ist gerade in der späten babylonischen und in der persischen Zeit etwas verwirrend, dass hier derselbe König mit unterschiedlichen Namen erwähnt wird. Also der Priester und Schriftgelehrter. Man kann sagen, mit Esra entsteht der Stand der Schriftgelehrten. Die schriftlich vorliegende Form der biblischen Bücher wird immer bedeutungsvoller. Und an die Stelle, wir hatten es gestern schon einmal, an die Stelle der Inspiration der Propheten tritt die Auslegung der Schrift. Wir haben es ja dann auch, dass die Tora verlesen wurde. Übrigens, aber dazu am Schluss, jetzt nicht. Also Priester und Schriftgelehrte. Auch Nehemia kommt in der Zeit Artaxerxes nach Jerusalem. Beide waren im Exil. Und durch beide werden wir darauf hingewiesen, dass Juda nicht komplett aus dem Exil zurückgekehrt ist. Wir haben das schon mal gehabt. In der Hauptstadt des persischen Reiches Susa, das liegt ziemlich weit unten am Tigris, nördlich vom Tigris, also sehr weit südöstlich im persischen Kerngebiet. In der Hauptstadt Susa hört er, dass in Jerusalem die Mauern nicht aufgebaut sind. Er war Mundschenk des Königs. Nehemia 1, Vers 11. Ja, da wo ich gestern gesessen bin zum Mittagessen, vielleicht erinnern Sie sich an das Gespräch über den Wein. Das war allerdings nicht durch mich angeregt. Also der war Mundschenk, der hatte es mit dem persischen Wein zu tun für den König des persischen Reiches. Und im Buch Esther können Sie nachlesen, wie toll die gebechert haben bei ihren Festen. Gibt auch andere Belegstellen. Also, er erwirkt vom König, dass er nach Jerusalem kam, mit Empfehlungsschreiben und militärischem Schutz. Nehemia ist offizieller persischer Wiederaufbaukommissar. Die Eroberungen des persischen Reiches waren aufgeteilt in sogenannte Satrapien und wiederum in Provinzen. Juda und Jerusalem gehörte zu Samaria, aber von dort gab es Feindschaft. Sehr wahrscheinlich wurde dann Juda und Jerusalem unter Nehemia selbstständige Provinz und so von der Feindschaft der Samariter oder derer, die in Samaria wohnten, geschützt. Und Nehemia war der erste Gouverneur dieser Provinz. Allerdings verzichtete er auf eine entsprechende Besoldung. Kommt da nachher bei der Übersicht des Buches noch kurz darauf zurück. Nachdem der Wiederaufbau Jerusalems gegen alle Anfeindungen gelungen war, ging Nehemia zusammen mit Esra an den inneren Aufbau. Von allem, was wir im Nehemia-Buch erfahren, war Nehemia eine starke Leitungspersönlichkeit. Auch eine kluge Leitungspersönlichkeit, der sich auch gegen Feinde und durchsetzen konnte und der Missstände angepackt hat. Also der Nehemia hat auf mich nicht den Eindruck eines Aussitzers. Das ist zum Beispiel eine ganz große Herausforderung für Leiter. Welchen Konflikt gehe ich an und welchen sitze ich aus? Und wenn man sich da in der Einschätzung täuscht, hat es in der Regel keine so ganz glücklichen Auswirkungen. Aber bei manchen Konflikten ist es besser, man sitzt sie aus, weil sie gar nicht lösbar sind. Also manche Konflikte lösen sich erst biologisch durch Tod. Ist zwar hart, aber es ist so. Übrigens auch Familienkonflikte. Wenn keine Versöhnlichkeit ist, können Sie keinen Konflikt lösen. Können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie einen Gemeindekonflikt haben und die Seiten sind nicht bereit zu Kompromissen und zur Versöhnung, können Sie machen, was Sie wollen. Dann müssen Sie es aussitzen, aushalten, aussitzen. Dass Gott trotz so viel Streit auch bei seinen Leuten, bei so viel Unversöhnlichkeit, auch bei seinen Leuten, trotzdem segnet, das ist auch Gnade. 2.2, die Bücher. Esra ist relativ schlicht gegliedert. Zwei Teile, Kapitel 1 bis 6, ist die erste Rückkehr nach dem Kyros-Edikt und der Bau des Tempels. Das heißt, die Schilderung in Esra 1 bis 6 ist nicht aus der Zeit und dem Wirken Esras, sondern ist ein Rückblick auf die Zeit Haggais und Zacharias. Wenn Sie aufschlagen Kapitel 1, die erste Zeit Esras, Kapitel 1 bis 6, ist ein Rückblick auf die Zeit Haggais und Zacharias. Tempelbau. Esra 1, Esra beginnt im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Und dann kommt das sogenannte Kyros-Edikt. Also, hier haben wir eine Deutung eines geschichtlichen Ereignisses. Das Kyros-Edikt ist von Gott gewirkt. Gott steht als der unsichtbar Handelnde hinter der Geschichte. Natürlich haben das viele nicht so gesehen, ist persische Politik. Und für die biblische Deutung geschieht es durch das Wirken Gottes. Wenn Sie jetzt den Esra 1 haben und Sie haben eine klassische deutsche Bibelausgabe, gehen Sie zurück zu 2. Chronik 36, Vers 22. 2. Chronik, also bei mir ist auf einer Seite Esra 1 und 2. Chronik 30, 36 Schluss. 2. Chronik 36, Vers 22, aber im ersten Jahr des Kyros. Nicht? Also Esra schließt direkt an. Geschichtlich sinnvoll, so die Bücher anzuordnen. So, dann haben wir ein Verzeichnis der Heimkehrer in Kapitel 2. Und dann haben wir Kapitel 3 bis 6 die Schilderung des Königbaus, des Tempelbaus. Natürlich viel ausführlicher wie bei den Propheten Haggai und Zacharia. Auch die Widerstände, die es gibt und so weiter. Aber Rückblick in das Jahr 520 bis 515. Die Zeit des Tempelbaus. Kapitel 7 bis 10 sind dann die Zeit Esras. Rückkehr Esras mit einer Gruppe von Juden. Er hat Bevollmächtigungsschreiben von Artaxerxes dabei. Und wiederum gibt es ein Verzeichnis der Zurückgekehrten. Sie merken, das ist da ist sehr vieles verzeichnet, auch wiederum an Personen, die damit dabei sind. Aber nicht im Sinne jetzt von Geschlechtsregistern, die eine geschichtliche Abfolge andeuten oder aufzeigen wollen. Und dann haben wir ein Thema wie Maleachi, nämlich Esras Vorgehen gegen Mischehen. Also wir merken, diese Mischehengeschichte war eine Problematik und Esra ging ziemlich heftig dagegen vor. Nicht? Und da möchte ich jetzt dazu sagen, hier ist die Frage, ob wir diesem Bericht eine Norm für unsere Gegenwart entnehmen können. Dass wir zu jeder Mischehe sagen, auseinander mit euch. Nicht? Also da zeigt sich auch, wir können nicht einfach alles eins zu eins übernehmen. Also meiner Meinung nach können wir das nicht tun. Hier aus dem Geschichtsbericht des Esra-Buches eine verbindliche Weisung für uns zu entnehmen, das halte ich für problematisch. Natürlich merken wir Mischehenproblematik, das können wir schon aufnehmen aus diesen Kapiteln. Also Kapitel 9 und 10, die Frage der Mische, sie merken sehr ausführlich. Und wir merken auch, das war ein Thema in der nachexilischen Zeit. Und es war sicherlich mitbedingt durch die Vermischung in der Exilszeit. Und noch etwas, das habe ich gestern vergessen zu sagen, an dem Propheten Maleachi wird deutlich, was es in dieser nachexilischen Zeit für eine Unklarheit gab im Blick auf die Lehre der Tora. Eine ganz große Unklarheit in zentralen Themen des Glaubens, vor allem im Blick auf die Frage ethischer Themen. Und das gibt es immer wieder, dass eine Generation verunsichert wird, dass die Lehre verloren geht, dass die Klarheit verloren geht. Und es könnte sehr gut sein, dass Phasen vermeintlicher Lehrklarheit dadurch zustande kommen, dass man in einem relativ geschützten Raum lebt. Nicht also im sogenannten christlichen Abendland, in unseren Breitengraden, gab es Zeiten, da haben sich die Leute im Großen und Ganzen an den 10 Geboten orientiert. Zum Beispiel auch in der Frage der Eheethik, ob die alle ein lebendiges Verhältnis zu Jesus hatten. Das lassen wir mal dahingestellt. Nicht die Frage, was prägt das Ethos, was prägt die Moral eines Volkes. Das ist nicht immer die innerste Überzeugung, sondern es ist das, was man tut. Wenn aber dieses Man durcheinander kommt, wenn eine gemeinsame Prägung verloren geht, dann geht auch die Lehrklarheit verloren. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel, an einem überhaupt nicht verfänglichen Beispiel. In meiner Jugendzeit durften wir in der Passionswoche nicht Fußball spielen. Von Montag bis Freitag durften wir nicht Fußball spielen. Interessanterweise haben das nicht nur die überwacht, die zur Kirche gingen, sondern alle. Das war einfach klar, jetzt ist Passionswoche. Da wird nicht Fußball gespielt. Das war allen klar, ob kirchlich oder nicht, ob überzeugt gläubig oder nicht. In der Passionswoche hat man nicht Fußball gespielt, Punkt. Heute gar kein Thema mehr. In der Passionswoche wird jetzt diskutiert, ob man durchgängig tanzen darf. Nicht? Da wurde die Bevölkerung durch eine christliche Tradition geprägt, obwohl sie nicht unbedingt mit dem Herz dabei war. Sondern das war halt so. Das macht man nicht. Und wenn eine solche gemeinsame Prägung verloren geht, dann kommt es zur Lehrunsicherheit und dann kommt es zur Lehrunsicherheit auch der Überzeugten. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Warum sollen Mann und Frau nicht vor der Ehe? Das ist heute außerhalb der Christen gar keine Frage mehr. Aber es ist eben auch eine Frage unter Christen. Was vor 30 Jahren selbstverständlich war, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Wenn eine Gesellschaft geprägt ist durch einen gleichen Wertekodex, dann gibt es dieser Bevölkerung eine gewisse Einheitlichkeit und das wird oft gar nicht hinterfragt und begründet. Und wenn diese Einheitlichkeit zerbricht, dann zerbricht plötzlich auch die Gewissheit bei den Überzeugten. So sehe ich unsere heutige Situation in vielen Fragen. Also ich sehe unsere Situation so ähnlich wie in der nachexilischen Zeit mit einer großen Unklarheit, was ist eigentlich richtig und was ist der Wille Gottes. Und wodurch kommt es? Durch den Zerbruch der Einheitlichkeit einer Gesellschaft. durch den Zerbruch eines weithin einheitlichen Wertekodexes. Das Buch Nehemia. 1-2 Nehemia kommt mit königlicher Vollmacht nach Jerusalem. Dann der große Teil der Wiederaufbau der Stadtmauer, die äußere Erneuerung Jerusalems. Nehemia ist kaum in Jerusalem, dann besichtigt er bei Nacht die Stadtmauer. Er packt sofort an. Dann haben wir Kapitel 3, den Bau der Mauer, die Liste der Bauleute. Da komme ich nachher kurz drauf zurück. Das ist ein für mich faszinierendes Kapitel. Dann kommt der Mauerbau und die Verteidigung. Durch die Anfeindung wird es notwendig, dass gleichzeitig parallel zum Bauen der Bau verteidigt wird. Da sind ja dann diese schöne Ableitung, nicht in der einen Hand die Kelle, in der anderen das Schwert. Es gibt Widerstände und es wird geschildert, wie Nehemia diese Widerstände angeht. Kapitel 5 Anfang schildert den Protest von Armen. Die Mittel sind nicht gleichmäßig verteilt. Denken Sie an die Schilderung der Einsetzung der sogenannten Almosenpfleger in der Apostelgeschichte. Es gibt eine Unruhe durch soziales Ungleichgewicht. Und da setzt Nehemia persönlich ein Zeichen, indem er auf das, was ihm zustehen würde, und zwar von Persien her, er ist ja der Gouverneur, dass er persönlich verzichtet und so ein Zeichen setzt. Er nimmt Kontakt zu den Feinden auf und regelt auch diese Anfeindung. Und dann wird die Vollendung der Mauer geschildert. Kapitel 7 haben wir wieder ein Verzeichnis der Rückkehrer. Und dann kommt es zur inneren Erneuerung in der Schilderung Kapitel 8-10. Es wird die Tora verlesen. Da spielt jetzt Esra eine große Rolle im Buch Nehemia. Esra verließ die Tora und dann kommt zur Feier des Laubhüttenfestes, zu einem Bußgebet und zur Erneuerung des Bundes. Verzeichnis der Einwohner, Einweihung der Stadtmauer, abschließende Reformen. Die Botschaft der Bücher Esra und Nehemia, der Versuch einer Bündelung. Erstens, jede Generation ist neu gefragt. Das zeigt mir die nachexilische Zeit, nicht nur die nachexilische Zeit. Überhaupt die Darstellung der Geschichte Israels. Jede Generation ist neu gefragt. Wie hältst du es mit deinem Gott? Nimmst du ihn ernst? Nimmst du sein Wort ernst? Wir können uns nicht, keine Generation kann sich auf den Schultern der Väter ausruhen. Man kann von den Vätern lernen, aber man kann sich nicht auf ihnen ausruhen. Die nachexilische Zeit zeigt, dass dieser neue Anfang keine Garantie ist, dass jetzt alles gut läuft. Wir stoßen auch in der nachexilischen Zeit auf ein Auf und Ab. So braucht Jerusalem zum Bau des Tempels den Impuls von Haggai und Sacharja. Und so bedarf es eine bis zwei Generationen später den Impuls von Nehemia und Esra. Und Maleachi zeigt, was sich wieder an Missständen eingeschlichen hat. Jede Generation ist neu herausgefordert. Und jede Generation muss das Entscheidende selber tun. Das ist eine gewisse Machtlosigkeit der Vorgeneration. Sehen Sie, ich kann den Jungen in Holzgerlingen nicht mehr vorschreiben, wie sie Jugendarbeit machen sollen. Zumal wenn ich das täte, dann würde ich meine Weisheiten aus meiner Jugendarbeitszeit weitergeben. Und das ist 40 Jahre her. Das wäre vielleicht auch gar nicht gut. Jede Generation muss in Verantwortung ihren Weg gehen. Da darf man lernen von den Vätern. Aber die Väter können es nicht für die Söhne tun. Eins können sie immer tun, beten. Zweitens, Führungspersönlichkeiten sind gefragt. Natürlich ist jeder Einzelne wichtig und gefragt, jeder Einzelne. Und doch braucht es Führungspersönlichkeiten, die initiativ werden und die vorne weggehen können. Es braucht so Leute wie Nehemia. Gemeinde braucht Hirten und Lehrer und Leiter. Entschuldigung, Lehrer braucht sie auch. Gemeinde braucht Hirten und Leiter. Und ich weiß nicht, ob das Leitersein nicht bei uns im Bewusstsein zu häufig vernachlässigt wird. Die Bedeutung von Leitern, die Bedeutung von geistlichen Leitern, die Bedeutung von weisen Leitern, die Leitungsgabe, mit Konflikten umzugehen, die Leitungsgabe, das rechte Wort zur rechten Zeit. Also ich nehme da viel, viel, viel Mangel wahr. Glauben Sie mir, ich komme rum im Land. Viel Mangel, gerade was Leitung anbetrifft. Und vielleicht ist es zu sehr vernachlässigt. Das Leitungsamt als das Hirtenamt, das ist nicht das Verkündigungsamt, sondern wirklich das Leitungsamt. Das kann auch zusammenfallen, aber wirklich zu leiten, wie ein Nehemia geleitet hat. Und die Weisheit dazu. So, und vor der Pause noch drittens, da können Sie aufschlagen, Nehemia 3. Der Bau der Stadtmauer, das ganze Volk wird beteiligt. Also ich hätte gern die Mauer gesehen, muss ich ehrlich sagen. Da haben alle mitgemacht und jede Sippe hat einen Abschnitt bekommen. Und ob der Abschnitt der Apotheker gleich ausgesehen hat wie der Maurer, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, also, und das wird, lesen Sie es mal für sich in Ruhe, das finde ich ganz toll. Also da darf jeder mit seinem Hämmerle dran rummachen. Oh, das weiß ich nicht auswendig. Aber da sind viele beteiligt, nicht? Und dann der eine mit seinen Töchtern, also nicht gegen die Töchter, vielleicht war da eben die Steine ein bisschen kleiner, ich weiß es nicht. Und dann die Akademiker, und jeder baut mit. Finde ich schön. Also ich vermute, dass die Mauer in Ähnlichkeit hatte mit den Bauwerken von 100 Wasser. Also so kann ich... So etwa kann ich mir das vorstellen. Aber das ist schön, das ist schön. Und wieder haben wir nicht diese Uniformität, nicht? Können wir das aushalten, dass andere mit ihren Gaben anders bauen, als ich mit meinen Gaben? Können wir das aushalten? Solange es im Sinne und im Rahmen der Ordnung Gottes ist. Das ist das Wesen des Schöpfers, des Geschaffenen. Das ist diese Vielfalt und diese Buntheit. So, nach der Pause machen wir die letzten Punkte, hier dann noch Esther und dann abschließend noch ein Blick, was ich vorher angedeutet habe. Alles wirkt etwas erschlagen.